Ich habe nie viel über meine Nase nachgedacht. Eine sehr normale Nase, weder riesig noch niedlich noch interessant gekrümmt, bis mir wieder und wieder von anderen Menschen gesagt wurde, dass das Organ auffällig gut zu arbeiten scheine. Ja, für dich stinkt es immer, haben mir schon zu Schulzeiten meine Freunde geantwortet, wenn ich, wie so oft, durchgab, hier stinkt's. Kaum einmal hat jemand meine Wahrnehmungen geteilt. Gezweifelt habe ich trotzdem nie daran. Die Gerüche waren klar und präsent, wie Bilder und Töne. Im Teenageralter war das Riechen können allerdings nur selten eine Bereicherung. Die Mitschüler müffelten durchdringend nach ihrer eigenen hormonellen Verwirrung, nach scharfem Schweiß, talgiger Haut, fettigen Haaren und zu selten gewechselter Wäsche. Viele ersetzten die tägliche Dusche durch Deosprays und billige Parfums. Das war in den 90er Jahren. Mittlerweile beherrschen andere Gerüche meinen Tag. In meinem Viertel stehen viele Linden. Ihr Laub spendet zwischen März und Oktober einen gläsern schwachen, herbsüßen Duft. Etwa im Juni blühen diese Bäume. Dann ist es für ein paar kurze Wochen ein einziger Rausch. Dann riecht die ganze Straße weich und zuckrig, so betörend, als würde in jedem einzelnen Fenster frisch gewaschene Wäsche an der Luft getrocknet. Doch noch ist es nicht so weit. Vorläufig dominieren die übrigen Gerüche der Straße. An der Bushaltestelle steht eine weißhaarige Dame, die sich offenbar zu heiß geföhnt hat. Eine bitterbrandige Note entströmt ihrem Schopf. Ihr viel zu schwüles, viel zu stark dosiertes Moschusparfum macht es nicht besser. Daneben ein junger Mensch, in dessen Atem sich Zahnpasta und eine dünne Schnapsfahne verbinden. Ich halte mir kurz die Zeitung vor die Nase. Der stumpfe, dezent chemische Duft der Druckerschwärze löscht die anderen Eindrücke aus. An der Ampel steht blubbernd ein Oldtimer. Hinter dem Wagen ballt sich eine blaue Wolke. Sie riecht köstlich, zumindest für mich. Spitzölig, lösungsmittellastig, schwer zu beschreiben. Ich fahre in die Innenstadt und bitte Johann Maria Farina um Hilfe. Er entstammt einer Parfümeursdynastie, die seit 300 Jahren in Köln ansässig ist. Er sollte mir doch beibringen können, die riechbare Welt treffend in Worte zu kleiden, oder?
Wir haben ja eigentlich keine Ausdruckssprache für Düfte. Wir haben ja nur für optische und akustische Wahrnehmungen ausdrucksweise oder für Geschmack. Aber für den Geruch ist unsere Sprache sehr arm. Und jetzt versucht man dann, Vergleiche zu ziehen, um sich den Geruch zu merken.
Das wird offenbar schwieriger als erwartet. Dann gehe ich mal üben. An Johann Maria Farinas Firmensitz angeschlossen ist ein kleines Duftmuseum. Im Zuge einer Führung dürfen die Besucher an verschiedenen Riechstoffen schnuppern, sollen beschreiben und dann raten, was sie da eigentlich vor der Nase haben.
Keine Limette, nein. Bravo, bravo, bravo. Natürlich. Bartenfellmusenöl. Ja? Stimmen Sie jetzt zu?
Das nächste Gefäß bekomme ich als erste hingehalten. Ich spüre, wie mein Herz klopft. Hoffentlich muss ich nicht passen, das wäre mir vor mir selbst peinlich. Doch es ist einfach. Der kuschelig süße, intensiv blumige Geruch füllt meinen ganzen Kopf für eine Sekunde mit rosarot. Es duftet wie ein Schlossgarten im Hochsommer. Kein Zweifel, in dem Glas befindet sich Rosenöl. Ich könnte stundenlang so weiterspielen. Warum bin ich eigentlich nicht Parfümeurin geworden? Johann Maria Farina findet schließlich auch, dass keine Zauberei dabei ist.
Sie können das bis zu einem gewissen Grade erlernen, das Handwerk. Das heißt, Sie wären in der Lage, Parfums zu bewerten. Sie wären in der Lage, Parfums bis zu einem gewissen Grade auch nachzukopieren. Und Sie sind natürlich auch in der Lage, sowas herzustellen.
Der Beruf stehe jedem offen, sagt er noch. Und dass er gar nicht glaube, dass er selbst eine außerordentlich gute Nase habe, weil im Prinzip alle Menschen vergleichbare Nasen hätten. Es käme nur darauf an, was sie damit anfingen. Na sowas? Jetzt will ich es genauer wissen und fahre an die Uniklinik, Abteilung Hals, Nasen, Ohren. Dort warte ich auf Julia Fendt. Sie hat einen Doktortitel in Biologie und einen in Medizin. In beiden Fächern hat sie sich mit der Nase beschäftigt. Im Flur vor dem Sekretariat riecht es nach nicht mehr ganz neuem Spannteppich. Hauchzart muffig, aber merkwürdig anheimelnd, gar nicht klinisch. Das Fenster steht offen, draußen hat es gerade geregnet. Der Duft von feuchter Baumrinde, grünem Laub und gewaschenem Asphalt weht herein. Dann erscheint endlich Dr. Dr. Fendt. Sie erklärt mir, dass die wichtigste Riechregion der Nase ganz oben liegt, etwa zwischen den Augen.
Genau, die Luft strömt beim Einatmen an den oberen Nasengang. Und hierbei muss man sich vorstellen, der Mensch hat drei Nasenmuscheln. Diese Muscheln sind im Prinzip Schleimhautausstülpungen, die zum Teil der Anwärmung und Anfeuchtung der Luft dienen, aber auch der Verwirbelung der Luft. Und da ist das Entscheidende, dass die Luft gerichtet verwirbelt wird und dann an die Riechspalte zwischen den Augen quasi anströmen kann.
Die Duftmoleküle funktionieren dann wie Schlüsselchen, die in der Nasenschleimhaut auf entsprechende Schlösschen treffen und so dem Riechnerv vermitteln, was sie sind. Und das ist wohl zunächst wirklich bei jedem Menschen gleich. Aber angesichts unterschiedlich gut gelingender Luftverwirbelung arbeitet das System bei einigen effizienter als bei anderen.
Ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Schwellen. Also welche Konzentration braucht man, um den Nerven zu einer Reizantwort zu bringen? Und das andere ist, dass manche Leute einfach sensibler auch sind. Den einen stört das vielleicht nicht, deshalb nimmt er das nicht bewusst wahr.
Ich fahre zum Bahnhof weiter. In Saarbrücken soll es eine elektronische Nase geben. Die interessiert mich als nächstes. Bis dahin ist aber erstmal meine eigene Nase beleidigt. Am Bahnhof gefällt ihr eigentlich gar nichts. Im Erdgeschoss riecht es nach dem ranzigen Frittierfett der Schnellimbisse, nach schlechtem Filterkaffee, der durch langes Warmhalten sauer geworden ist, nach vor Stress dampfenden Reisenden und ihren vom Regen aufgeweichten Schuhen. Auf dem Gleis gibt es auch keine Erleichterung. Der Atem der Menschen riecht nach gerade gegessener Wurst oder nach Zigaretten. Der Bahnsteig stinkt facettenreich schmutzig. Verquarzt von ungezählten Zügen, verkackt von ebenso vielen Tauben, zugemüllt mit verwesenden Obstresten. Schön, dass es am Lehrstuhl für Messtechnik an der Universität des Saarlandes neutraler riecht. Hier träumt man den ehrgeizigen Traum, die menschliche Nase für bestimmte Aufgaben durch einen elektronischen Apparat zu ersetzen. Es handelt sich dabei um einen durchsichtigen Kasten von der Größe einer Bücherkiste. Darin sitzt ein Sensor, der jeweils auf einen einzelnen Geruch dressiert ist. So kann zum Beispiel getestet werden, wie stark ein bestimmter Schuh nach Schweiß riecht. Andreas Schütze, Inhaber des Lehrstuhls, ist zufrieden mit seinem Gerät. Aber glaubt er auch daran, dass es eines Tages alles leisten wird, was die menschliche Nase kann?
Also das halte ich für ausgeschlossen. Tatsächlich, sagen wir mal zumindest für die nächsten 30 Jahre oder sowas. Das Problem ist einfach, dass die Chemie extrem komplex ist. Es gibt einfach so viele verschiedene Substanzen, im Prinzip fast unendlich viele. Und wenn Sie etwas vollständig charakterisieren wollten, müssten Sie eine Datenbank haben, die diese Moleküle vollständig kennt und bewerten kann, die aber auch bewerten kann, wie sich Mischungen von den Molekülen plötzlich geruchstechnisch anfühlen. Und Sie bräuchten ein Messsystem, was alle diese Moleküle mit sehr hoher Genauigkeit bestimmen kann.
Am Anfang der Entwicklung der elektronischen Nase, vor vielen Jahren, stand übrigens der Wunsch, objektiv bestimmen zu können, ob schnell Verderbliches wie etwa Fisch noch essbar ist oder eben nicht mehr. In diesen heiklen Fragen ist allerdings alles beim Alten.
Es ist halt im Lebensmittelbereich heute immer noch so, dass das tatsächlich per Geruchsbewertung von Experten gemacht wird, wie in vielen anderen Bereichen auch, und dass man sich da natürlich trefflich drüber streiten kann.
Na gut, es muss wohl noch weiter geforscht werden. So geht es vorläufig wieder zurück in den Zug. Durch die roten Gummibezüge der Sitze mieft das jahrzehntealte Polster. Aus der Belüftungsanlage riecht es staubig und fahl. Aus der Toilette wallt das typische vergorene Odeur herüber, das man am Samstagvormittag im Radio gar nicht näher beschreiben möchte. Zurück in Köln suche ich Robert Müller-Grünow auf. Bei ihm soll die Reise auf den Spuren der Riechstoffe enden. Seine Firma heißt Scent Communication und will Geruchsprobleme wie zum Beispiel die im Zug lösen, durch künstliche Beduftung.
Wir haben einige Städte, die das gerade zurzeit testen. In U-Bahnen, Bussen, Bahnen, auch in Eisenbahnen machen wir das gerade. Da zeigt sich, dass die Reaktion deutlich verändert wird. Und die Wahrnehmung auch des Service, die Qualität der Aufenthaltsdauer wird durch den Duft extrem verändert.
Als professioneller Bedufter solle man aber nicht erwarten, dass die Menschen die extra herbeigeschafften Wohlgerüche bewusst zur Kenntnis nehmen, sagt Robert Müller-Grünow. Er hat sich daran gewöhnt, im Verborgenen zu wirken. Für Banken hat er unaufdringliche Holzdüfte im Repertoire, weil sich damit Vertrauen erwecken lassen soll. Wäschegeschäften verkauft er schwebend leichte Blütendüfte, weil das angeblich das Wohlgefühl der Kundschaft stärkt. Es sei bei so spezifischen Wirkungsabsichten aber entscheidend, auf kulturelle Unterschiede zu achten, gibt er zu bedenken. Ob es nun um komplexe Werbeinhalte wie etwa Dynamik und Einzigartigkeit geht oder um etwas ganz Banales.
Wenn Sie Sauberkeit kommunizieren wollen, dann ist das hier eben wahrscheinlich eine Zitrusnote. Aber in Asien könnte das unter Umständen das Gegenteil erreichen. Und wenn man in Spanien Sauberkeit zeigen möchte, muss man unbedingt Chlornoten verwenden, weil die das einfach gelernt haben, dass wenn es nach Chlor riecht, ist es halt sauber.